ARD.
Du Kai, wir müssen endlich mal wieder über künstliche Intelligenz reden bei Medien kross und quer.
Ja, auch wenn wir es, meine ich, in unserer Folge über Datenjournalismus getan haben und also zumindest gestreift haben, richtig das Thema künstliche Intelligenz im Journalismus haben wir zuletzt so ein bisschen uns davor gedrückt, finde ich.
Ja, irgendwie so in der Anfangsphase von ChatGPT vor allem, also vor knapp 2,5 Jahren, da haben wir uns ja damit viel beschäftigt, mit den ersten Gehversuchen von KI-Anwendungen im Journalismus. Aber irgendwie ist dann sowas wie der Zauber verflogen, oder?
Man könnte auch sagen, es ist irgendwie Normalität eingetreten. Oder es war auch der Hype vorbei. Jedenfalls hat letzte Woche dann eine Nachricht uns doch bewegt, dass in Italien eine Art Pilotprojekt gestartet wurde. Il Foglio AI, eine Zeitung, die komplett von KI erstellt wird. Texte, Kommentare, Leitartikel mit allem drum und dran.
Und da haben wir gedacht, gute Gelegenheit, mal wieder zu schauen, wo wir im deutschen Journalismus gerade stehen, wo KI angewendet wird. Ich zum Beispiel habe so ein bisschen überlegt, wo KI in meinem Alltag, im Arbeitsalltag zum Einsatz kommt. Also meine Moderationen oder Texte, die lasse ich schon mal nicht von Claude oder Gemini oder ChatGPT schreiben. Das dürfte ich übrigens auch gar nicht. Da gibt es bei uns beim SR oder in der ARD strenge Guidelines, wie KI angewendet werden darf. Demnach dürfen wir übrigens auch keinen Avatar mit unseren Stimmen bauen lassen, der für uns frühmorgens aufsteht und unsere Frühsendung moderiert. Obwohl
mich grüßet das.
Ja, aber bis zu einem bestimmten Level, erschreckenderweise, wäre das wahrscheinlich sogar möglich. Also zumindest technisch. Also dachte ich erst praktisch gar keine KI in meinem Arbeitsalltag, Fragezeichen. Aber dann fiel mir ein, wie oft ich dann doch Anwendungen nutze, die auf KI beruhen. Eher so im Backend, die nicht direkt sagen, Alarm, Alarm, bei mir ist übrigens KI drin. So ein Übersetzungsprogramm zum Beispiel nutze ich täglich. Oder super, auch unser hauseigenes Transkriptionsprogramm, das Interviews verschriftlicht. Das ist so krass, wie das mittlerweile sogar klarkommt, wenn Interviewpartner ganz stark Dialekt sprechen. Ich hatte kürzlich einen Schwaben, den ich persönlich fast gar nicht verstanden habe, aber unser Programm hat ihn verstanden. Das ist echt also beängstigend krass.
Heiligsblechle. Ja, mir wurde auch erzählt, wir haben in der Technik ein neues Tool, um Interviews, die einfach schlecht aufgenommen wurden, um die so ein bisschen aufzubereiten. Und das ist auch ganz erstaunlich, wie gut diese sogenannte Stimmrestauration mittlerweile funktioniert. Als Brainstorming-Mittel wird es genutzt von vielen Kollegen, wobei aus anderen Redaktionen wird mir erzählt, auch von Zeitungskollegen, wenn da Redakteure ein Konzept auf den Tisch bekommen, was schon, sagen wir mal, zu sauber ist und zu rund ist und wo es so gar nicht holpert, da ist dann teilweise schon auch so ein bisschen
verdächtig,
das Misstrauen, wie groß der Chat-GPT-Anteil da wohl war. Aber es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein.
Über KI im Journalismus, 2,5 Jahre nach der großen Chat-GPT-Revolution, nenne ich es gerade mal, wollen wir heute reden bei Medien kross und quer. Wo stehen wir? Mein Name ist Katrin Aue. Herzlich willkommen.
Und ich bin Kai Schmieding. Und unser Gast heißt Oskar Wittlieff. Er ist freier Journalist und Trainer. Und er macht uns jede Woche, kann man sagen, ein bisschen schlauer mit einem Newsletter namens Oskar Tools. Darin stellt er immer ein KI-Werkzeug vor. Herzlich willkommen. Hallo.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben vorhin Il Foglio erwähnt. Er stellt dieses Beispiel tatsächlich einen Meilenstein dar in der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Also geht es tatsächlich über das hinaus, was bislang in Sachen KI in Redaktionen so ausprobiert wurde?
Also ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Meilenstein in Sachen PR rund um KI und Journalismus. Das fällt mir auf jeden Fall schon auf. Mich hat auch so ein bisschen irritiert, wie viel Aufmerksamkeit das Projekt bekommen hat, weil ich sag mal, technisch passiert da jetzt nicht so viel Neues. Da jetzt von einem großen technischen Meilenstein zumindest zu sprechen, da würde ich so weit nicht gehen.
Okay, aber andererseits, wir dürften es in der ARD zumindest tatsächlich nicht so machen. Das heißt, es gibt dann eher sowas wie rechtliche Hürden, technische ja offenbar nicht mehr.
Ich würde es eher einordnen als, wie viel trauen sich die Medienhäuser schon zu. Also auch in Deutschland gibt es immer mehr Medienhäuser, die verstärkt auf KI sitzen, vor allem eben private Verlagshäuser, die damit, glaube ich, auch die Hoffnung verbinden, Kosten einzusparen. Rechtlich gesehen, zum Beispiel das Urheberrecht ist jetzt aber nicht die Einschränkung dafür, diese Texte zu übernehmen, sondern, glaube ich, eher Fragen moralischer Natur oder medienethischer Natur. Also wie viel wollen wir eigentlich dem Publikum so zumuten an Texten und wollen wir die Kontrolle über unsere Inhalte eigentlich abgeben in die Hand von KI oder wollen wir als Menschen die Kontrolle behalten? Einige Medienhäuser wie die ARD zum Beispiel oder andere große Medienhäuser halten sich da eher zurück und sagen, wir nutzen das eher unterstützend und würden jetzt nicht hingehen und ganze Texte, die die KI geschrieben hat, in unsere Zeitung oder in unsere Online-Plattform gießen. Aber es gibt eben auch Medienhäuser, die sagen, wir nutzen das schon verstärkt und das Beispiel aus Italien ist sicherlich so das bekannteste momentan.
Aber dieses dafür. Beispiel aus Italien, wo das relativ konsequent genutzt wird, wo eine ganze Zeitung daraus gemacht wird, nur, natürlich nur ein paar Seiten, aber immerhin, gibt es sowas auch in Deutschland? Also, dass das so konsequent genutzt wird? Haben wir das erfolgreich ignoriert bislang?
Ich weiß zum Beispiel, dass die Ippen-Mediengruppe schon relativ viel auf KI setzt, sowohl bei der Textoptimierung, aber auch bei der Textgenerierung. Ich weiß vom Kölner Express, dass die auch schon relativ viel auf KI setzen. Die haben so eine eigene KI-Redakteurin, so ein KI-Avatar, der da schon hunderte Texte veröffentlicht hat. Clara Indernach heißt diese Redakteurin. KI sind die Initialen, deswegen der Name. Und ich erinnere mich auch an ein Beispiel aus der Anfangszeit, als so dieser KI-Hype, den Sie gerade schon so ein bisschen umrissen haben, losging, der relativ prominent war. Das war eine Zeitschrift aus dem Burda-Haus, Lisa Rezepte oder irgendwie so hieß das. Da hat die KI 99 Pasta-Rezepte zusammengeschrieben mit passenden Fotos dazu, die mithilfe von KI generiert wurden. Ich habe es nicht nachgekocht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die sogar schmecken würden.
Vor einigen Jahren haben uns Zeitungsverlage gesagt, für uns ist KI langfristig ganz bestimmt wichtig für solche Dinge wie Verkehrsmeldungen, Sportberichte oder Wetter. Also quasi zum Automatisieren von Fleißarbeit praktisch. Das klingt jetzt doch so ein bisschen anders als das, was Sie uns jetzt gerade geschildert haben, wofür es dann tatsächlich angewendet wird. Also wo sehen Sie da zurzeit so das Hauptaugenmerk von Medienhäusern in Deutschland?
Ich würde das momentan vor allem schon in dieser unterstützenden Arbeit sehen. Das, was wir gerade besprochen haben, sind ja schon so eher die Extrembeispiele. Das heißt, das, was mir so in meiner Arbeit als Berater und Trainer begegnet, sind vor allem Redaktionen, die sich überlegen, okay, wir möchten hier eine passende suchmaschinenoptimierte Überschrift zu unserem Text finden und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und dann hinzugehen und die KI zu fragen, mach mir doch mal bitte 5 oder 6 oder 10 oder 20 Vorschläge und ich suche mir da den besten raus. Das ist, würde ich sagen, so ein Anwendungsszenario, was zumindest in vielen Redaktionen schon durchdacht oder sogar schon implementiert ist. Wenn es jetzt aber um weiterführende Anwendungen geht, dann würde ich sagen, beobachte ich momentan eher, dass da zumindest drüber nachgedacht wird, aber das noch nicht in vollem Umfang eingesetzt wird. Auch, glaube ich, mit Blick darauf, dass das Publikum vielleicht noch nicht so richtig bereit dafür ist. Denkbar ist das aber natürlich schon hinzugehen und zu sagen, wir haben hier zum Beispiel einen strukturierten Datensatz, das können Wetterdaten sein, das können Börsendaten sein, das können zum Beispiel aber auch Wahlergebnisse sein und ausgehend von diesen Daten ganz viele individualisierte Texte zu erstellen anhand konkreter Vorgaben, die die Redaktion macht, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ob das dann das Publikum auch so will und erwartet, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber aus dem angloamerikanischen Raum, erste Agenturen zum Beispiel arbeiten auch schon damit, dann zum Beispiel so Sportergebnisse automatisiert in Texte zu gießen.
So ein bisschen ist ja auch die Frage, was bedeutet das künftig für geistiges Eigentum und welche Geschäftsmodelle sind da vorstellbar? Es gibt ja möglicherweise auch die Idee, dass man sagt, eine künstliche Intelligenz schaut regelmäßig hinter irgendwelche Paywalls von Angeboten, nimmt sich dort die Informationen, schreibt die neu zusammen und macht ein eigenes Angebot. Besteht diese Gefahr nicht künftig, dass es solche Geschäftsmodelle geben wird und dass damit sozusagen auch das geistige Eigentum in Gefahr ist?
Ich würde sogar noch viel früher ansetzen, nämlich die Frage, durften die ganzen großen KI-Firmen wie OpenAI oder Google oder Anthropic, die ja hinter Claude stecken, überhaupt sich an diesen ganzen Texten, die frei im Internet stehen, bedienen? Das müssen jetzt Gerichte in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch in sehr aufwendigen Verfahren erörtern. Aber ganz konkret, wenn es jetzt um diese Frage der Geschäftsmodelle geht, weiß ich da noch nicht so genau, woher der Wind weht. Denn man muss dazu sagen, inzwischen lassen sich viele dieser KI-Crawler oder dieser kleinen KI-Bots, die durch das Internet schwirren und Webseiten nach Texten durchsuchen, auch technisch aussperren. Das machen auch viele Medienhäuser inzwischen. Also die New York Times hat damit sehr breitenwirksam oder öffentlichkeitswirksam angefangen und mittlerweile machen das auch viele Medienhäuser in Deutschland, sodass man zumindest so einfach nicht mehr jetzt automatisiert die Webseiten mithilfe von KI absurfen kann. Aber dass sozusagen Inhalte geklaut werden oder zumindest Erkenntnisse oder Informationen geklaut werden, die sonst hinter einer Paywall stehen, das passiert ja schon jetzt. Der Fokus macht das regelmäßig mit Inhalten von Bild Plus oder so. Ob die KI dann jetzt sozusagen das entscheidende Zünglein an der Waage ist, weiß ich nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass es auch ohne KI schon ganz gut geht. Und ob die KI da jetzt das entscheidende Argument sein wird, das jetzt noch mehr zu tun, das werden wir ja wahrscheinlich erst in Zukunft sehen.
Geschäftsmodelle von Medienhäusern sind das eine, aber Jobsicherheit ist ja das andere. Seitdem KI irgendwie so aufgekommen ist, schwebt ja immer eine Frage über allem mit, nämlich ist KI eher sowas wie eine gute Kollegin, eine gute Unterstützung, zum Beispiel um mich bei Fleißarbeit zu unterstützen eben? Oder ist das nicht mittlerweile längst eine Konkurrenz? Wo sehen Sie da den Weg?
Ich sage immer zu meinen Teilnehmenden in Kursen oder so oder auch Leuten, die den Newsletter lesen, probiert es mal sozusagen selber aus und dann entscheidet mal, ob die KI euch ersetzen kann. Und häufig ist dann die Erkenntnis relativ schnell, dass die Technologie gar nicht so weit ist und auch gar nicht, ehrlich gesagt, technisch dafür ausgelegt ist, ohne menschliche Kontrolle auszukommen. Weil die KI arbeitet ja in der Regel, wenn ich jetzt KI meine dann oder davon spreche, dann meine ich in der Regel diese großen Sprachmodelle oder English Large Language Models, die Tools wie ChatGPT und so weiter antreiben oder die Texte, die wir da zu sehen bekommen, generieren. Die arbeiten alle wahrscheinlichkeitsbasiert und überprüfen keine Fakten. Und das führt dazu, dass wir als Menschen sowieso am Ende nochmal gegenlesen müssen und ganz kritisch auch die KI hinterfragen müssen. Interessant ist aber natürlich, dass Verlegerinnen und Verleger das vielleicht ein bisschen anders sehen und KI so als vorgeschobenes Argument nutzen, um Mitarbeitende zu entlassen oder den Arbeitsdruck noch weiter zu erhöhen. Im privaten Markt sieht man das ja schon in Ansätzen. Also ich erinnere mich, vor einem Jahr oder so gab es die große Ankündigung von Axel Springer, dass viele Regionalausgaben der Bild geschlossen werden und die KI jetzt das Layout der Zeitung macht und so. Also ich nehme das da eher so wahr, als würde man versuchen, diese Technologie jetzt sozusagen als Argument zu nutzen, um Menschen zu entlassen und auf die Straße zu setzen. Und in der Praxis, glaube ich, ist das noch nicht so realistisch. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich um diese Fragen Gedanken zu machen, weil am Ende macht der Arbeitskräftemangel auch vor dem Journalismus und der Medienbranche nicht Halt. Die Chefin der Arbeitsagentur sagt, wir brauchen ja jedes Jahr irgendwie 400.000 neue Leute im Land, die hier die Aufgaben übernehmen, die wir jetzt schon haben und nicht erfüllen können. Und ich glaube nicht, dass alle Leute so richtig Lust auf Journalismus haben und wir da in Zukunft mehr Leute als heute haben werden. Insofern müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir eigentlich die gleiche Arbeit mit weniger Menschen schaffen. Und KI ist da vielleicht ein Teil dieser Antwort, aber nicht die eine Lösung.
Braucht KI auch den Menschen in anderer Hinsicht, den Menschen als Ersteller von Inhalten, als Ersteller oder Beschaffer von Inspirationsvorräten? Es gibt ja auch die Theorie, dass wenn KI zunehmend von KI-Texten künftig angelernt wird, dass das zu Problemen führen wird. Ist das so?
Ja, man hat so die Befürchtung, dass es sozusagen so eine Art Wiedercoin gibt, ja, also dass die KI mit KI-Texten trainiert wird und dadurch die Qualität der Texte abnimmt. Ich glaube, das ist auch eine große Befürchtung der KI-Firmen, deshalb fangen sie jetzt an, sich Gedanken zu machen, wie kommen wir eigentlich noch in ausreichendem Maße an menschengenerierte Texte. Und deshalb fangen Firmen wie OpenAI zum Beispiel an, Abkommen zu schließen mit Verlagshäusern. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel ist Axel Springer, dass man also hingeht und die Firma OpenAI mit Axel Springer einen Deal schließt und sagt, okay, wir dürfen hier eure Texte zum Training nutzen, unseres Sprachmodells, hoffentlich dann noch menschengemachte Texte. Und im Gegenzug dürft ihr auf unsere Plattform zugreifen und die für eure Inhalteerstellung nutzen oder zum Beispiel, wenn wir Fragen von Nutzerinnen und Nutzern beantworten, bekommen die vor allem Bild- oder Weltquellen angezeigt. Also das ist für mich zumindest ein Signal, dass die KI-Firmen sich darüber Gedanken machen und ich kann zumindest diese These nachvollziehen, dass die Gefahr besteht, dass der KI irgendwann die menschengemachten Texte ausgehen und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass es weiterhin menschengemachte Texte gibt.
Ein Thema haben Sie schon ein, zweimal angesprochen, nämlich das Thema, wollen Leserinnen, wollen User eigentlich KI-generierte Texte lesen? Sie haben gesagt, wie viel wollen wir dem Publikum zumuten oder sowas in der Art. Gibt es dafür Daten?
Es gibt erste Forschung dazu und die sagt, dass wenn KI dran steht, Menschen dem Inhalt des Textes erstmal deutlich weniger vertrauen. Wenn KI nicht dran steht, dann bemerken das die Menschen, die diese Texte in den Studien sozusagen zu sehen bekommen, in der Regel gar nicht. Und das macht für mich ein ganz interessantes Spannungsfeld auf, denn für die außenstehende Betrachterin oder den außenstehenden Betrachter ist es im Zweifel gar nicht mehr ersichtlich, war da jetzt KI im Spiel oder nicht, oder hat die KI diesen Text geschrieben, ja oder nein, vor allem dann nicht, wenn es ein Blindversuch ist, also man keinen menschengemachten Text im direkten Vergleich hat. Trotzdem, obwohl das in der Regel nicht bemerkt wird, steigt die Angst vor schlechter Qualität, wenn da eine KI-Marke oder so ein KI-Siegel dran ist. Und das ist natürlich für Medienhäuser eine ganz, ganz spannende Debatte, weil man jetzt sozusagen vor der Frage steht, wie transparent machen wir eigentlich den KI-Einsatz? Wenn wir KI dran schreiben, dann haben unser Publikum vielleicht die Befürchtung oder die Angst, dass hier unsere Qualität leidet. Wenn wir es nicht dran schreiben, machen wir uns vielleicht zum Vorwurf, dass wir hier schlecht arbeiten würden oder unvorsichtig mit KI umgehen. Eine Lösung dafür sehe ich noch nicht, außer dass KI in Zukunft bei viel mehr Leuten im Alltag auch eine Rolle spielen wird. Wir in Zukunft viel mehr auch mit KI in Berührung kommen werden und damit vielleicht auch die Ängste zurückgehen, weil man eben merkt, dass nur weil KI im Spiel ist, das nicht immer zu schlechten Ergebnissen führen muss. Immer unter der Voraussetzung, dass eben ein Mensch zum Schluss nochmal auf das Ergebnis guckt. Man nennt das so gerne Human-in-the-Loop-Prinzip, also ein Mensch in der Schleife, der kontrolliert, dass das, was die KI macht, am Ende eben nicht zu schlechteren oder falschen Ergebnissen führt, wie wenn das ein Mensch alleine machen würde.
Oskar Wittliff, freier Journalist, Berater, Trainer, Autor des Newsletters Oskar Tools, bei uns im Interview bei Medien Cross und Quer. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Medien Cross und Quer, der Podcast.